Hallo und herzlich willkommen zum Strong Rebels Podcast. Mein Name ist Anne, ich bin Gesundheits- und Fitnesscoach.
Und mein Name ist Sarina und ich bin Ernährungs- und Lifestyle-Coach.
In unserem Podcast dreht sich alles darum, wie ihr ein möglichst unabhängiges, eigenverantwortliches und gesundes Leben führt. Dabei beleuchten wir auf unterhaltsame und undogmatische Art verschiedene Themen wie Sport, Ernährung, Biohacking, Mindset und alles, was zu einem gesunden Lifestyle dazugehört.
Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung.
Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
Werbung! Meine Lieben, es ist soweit. Wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Sarina, möchtest du die frohe Botschaft verkünden?
Ja, wir haben es endlich geschafft. Es gibt jetzt auch Merchandise von uns. Das heißt, ihr könnt ab jetzt ein Teil unserer Community sein und das auch nach außen symbolisieren. Und Anne, was haben wir für Produkte erschaffen?
Ja, unter anderem T-Shirts, Pullover, Zip-Hoodies, eine Trinkflasche, die mein absoluter Favorit ist, ein Hundebandana für euren Vierbeiner.
Und was ist mit dem Einkaufsshopper? Mein absolutes Lieblingsteil.
Den habe ich fast vergessen, den liebe ich auch total. Und ja, da könnt ihr im Endeffekt beim Einkaufen, beim Joggen, beim Spazierengehen, beim Sport zeigen, dass ihr Teil der Strong Rebels Community seid und habt auch wirklich qualitativ hochwertige Produkte, denn wir haben bei der Auswahl der zu bedruckenden Produkte darauf geachtet, dass sie eine gute Qualität haben und möglichst organic sind.
Den Link zum Shop, den findet ihr unten in den Shownotes und natürlich verraten wir euch auch gerne jederzeit, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, wo ihr die tollen Produkte bekommt. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit damit unterstützt, ein wenig auch die Arbeit hier im Podcast, da wir ja ansonsten alles unentgeltlich machen und ganz davon ab, die Message nach außen tragt, in die Welt ein Strong Rebel zu sein. Und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Fotos schickt davon, wenn ihr uns verlinkt, wie ihr die Sachen tragt, bei euch habt. Und ich kann euch sagen, ihr seid im Gym, im Supermarkt und auf der Straße ein absoluter Hingucker damit.
Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast. Wie immer mit
Sarina.
Und mir, der Anne. Und heute soll es mal um den weiblichen Zyklus gehen. Das Thema ist ja weiterhin eigentlich in aller Munde und viele, gerade junge Frauen, wissen manchmal so gar nicht so recht, wie genau der Zyklus vonstatten geht, was da passiert, ob sie überhaupt einen haben, dass sie überhaupt einen haben. Und wir möchten heute mal ein paar Dinge mit euch besprechen, euch das einfach mal nahebringen, was der Körper, der weibliche Körper eigentlich alles so krasses macht. So in einem Monat, in einem Zyklus. Und was in den einzelnen Phasen passiert und wie ihr das vielleicht bei euch auch erkennen könnt. Und vielleicht gehen wir noch so ein bisschen darauf ein, wo man eventuell merkt, wenn der Zyklus nicht mehr im Gleichgewicht ist, beziehungsweise aus dem Gleichgewicht geraten ist. Fangen wir doch mal direkt an mit der ersten Phase. Da fängt es auch schon direkt an, weil viele denken immer, das wäre die letzte Phase des Zyklus. Sarina, welche ist denn die erste Phase?
Die erste Phase ist die Menstruationsphase. Wir haben das jetzt mal eingeteilt, nicht nur in die normalen Phasen, die ihr aus dem Medizinischen kennt, von den Begriffen her, sondern auch in die vier Jahreszeiten und in den Mondphasen. Und die erste Phase beginnt mit Tag 1 eurer Blutung, ist dann die Menstruationsphase bzw. der Winter oder auch der Neumond. Und das sind, ja, normal sagt man Tag 1 bis 4, jetzt darf man aber kurz dazu sagen vielleicht, dass so ein ganz normaler Zyklus aus dem Schulbuch irgendwie 28 Tage lang ist. Meiner ist zum Beispiel aber immer 31, 32 Tage lang. Also alles, was so bis 35, 36 ist, kann normal sein. Genauso vielleicht auch mal 25, 26 Tage. Wichtig ist, dass eure zweite Zyklushälfte auch wirklich immer so 14 Tage sind. Auf jeden Fall gehen die hier jetzt mal klassisch von 1 bis 4 Tagen aus, kann auch 1 bis 6 sein. Und in dieser Phase wird quasi, wenn nichts befruchtet wurde, ergo du nicht schwanger bist, deine aufgebaute Gebärmutterschleimhaut abgestoßen vom Körper und dadurch kommt es zu der Blutung. Und in dieser Phase muss deine Muskulatur ganz schön arbeiten, was einfach auch oftmals aus meiner Sicht als normal dargestellt wird. Mit meinem jetzigen Wissen eher so ist, dass ich sage, okay, das ist schon ein Anzeichen für eine Disbalance, dolle Schmerzen verursacht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anne. Ich habe in dieser Phase auch mal hier und da, dass ich merke, es zieht mal im Bein, im Rücken, aber keine wirklichen Schmerzen.
Also bei mir ist es so, dass ich merke, wenn ich nicht gut auf mich achte, auch in der Zeit, wo ich sehr viel Stress hatte oder so, dass es dann extremer war, dass ich mehr Schmerzen hatte. Also man kann eigentlich sagen, wenn man sich nicht gut behandelt, dann kann auch meistens die Menstruation schlimmer ausfallen. Und wenn ihr aber gut auf euch achtet, auch in der Zeit vor allen Dingen gut auf euch achtet und euch was Gutes tut und nicht die ganze Zeit immer nur weiter feuert und feuert, dann wird es meistens so sein, dass es nicht so schlimm ist. Also ich habe das auch, dass es dann mal ein bisschen krampft und gerade so kurz vorher, dass dann einmal so alles sich zusammenzieht. Mhm. Aber dass man da eine Woche lang mit schlimmen Schmerzen im Unterleib dann liegt, das sollte nicht das Normal sein, was euch vielleicht in verschiedenen Medien als normal verkauft wird, ist nicht das Normale. Also wie gesagt, dass da sich was zusammenzieht und dass es manchmal ein bisschen zieht, wehtut, man auch mal mit einer Wärmflasche 2 Tage vielleicht mal im Bett liegt, je nachdem, wenn es vielleicht einem eh nicht so gut geht, kann mal sein, aber es sollte nicht das Normal sein. Ihr solltet das niemals als normal hinnehmen. Das nur schon mal am Rande.
Ja, dann starte genau. Doch gleich mal rein mit Phase 2.
Genau, auch Frühling oder zunehmender Mond, die Follikelphase. Gehen jetzt wieder davon aus, wir sind hier im Schulbuch unterwegs, Tag 5 bis 14. Im Eierstock reift hier ein Follikel heran, in welchem sich eine Eizelle befindet. Und die Gebärmutterschleimhaut wird hier wieder aufgebaut und der damit verbundene Anstieg von Östrogen sorgen für gute Laune und ein wohliges Gefühl. Wow! Ihr werdet also merken, dass ihr gerade in der Follikelphase viel Energie habt, ihr habt Bock zum Sport zu gehen, Dinge zu schaffen, ihr seid einfach grandiose Göttinnen und einfach Bock aufs Leben. Ne? Also das ist auch, vielleicht gehen wir da später auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr drauf ein. In den einzelnen Phasen werdet ihr merken, dass eure emotionale Verfassung sehr schwankend ist. Auch das ist natürlich bis zu einem gewissen Maße normal. Ne? Unsere Hormone unterliegen bestimmten Schwankungen innerhalb des Zykluses. Aber wenn es zu extrem ist und ihr wirklich zum Beispiel in der Menstruationsphase wirklich depressive Verstimmungen habt, sollte man da auch mal ein bisschen genauer hinschauen. Wie gesagt, in der Follikelphase, genau, baut sich dann quasi wieder alles so auf, was sich vorher abgebaut hat. Das ist ja ein Zyklus, wie wir wissen. Und genau, Anstieg von Östrogen ist ja auf jeden Fall ganz wichtig, dass man das vielleicht im Hinterkopf auch behält. Na, ich werde später, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen, ja. Was man so machen kann mit den einzelnen Tests und so, ob man dann gucken kann oder wie man gucken kann, ob die Hormone nicht im Gleichgewicht sind, dass es da auch sehr entscheidend ist, wann was abgenommen wird. Und genau, dann haben wir Follikelphase als Phase 2. Was kommt denn danach? Sarina, it's your turn.
Dann kommt der Eisprung. Tag 14 bis 15 oder, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich schon so ab Tag 13, 14 das auf jeden Fall merke und es dann auch meist 15, 16 noch so ist. Dann wäre quasi der ideale Zeitpunkt für euch, um schwanger zu werden, wenn ihr das wollt. Oder andersrum.
Schmeißt die Kondome weg.
Ja, oder der schlechteste Zeitpunkt, um Sex zu haben.
Zieht 10 Kondome an.
Ne? Wenn ihr keine Kinder wollt. Also dann ist es quasi so, dass der herangereifte Follikel platzt, die Eizelle wird freigegeben und wandert in Richtung eurer Gebärmutter. Jetzt wäre sie bereit für die Befruchtung. Und in dieser Phase sollen sich laut Lehrbuch die Frauen super kraftvoll fühlen. Super toll. Bei mir ist es zum Beispiel eher so, dass die Tage vom Eisprung so sind, dass ich sage, okay, da merke ich, dass ich manchmal ein bisschen mehr Ruhe brauche oder auch so einen Mittelschmerz. In der Regel nehme ich aber in meinen Coachings wahr, dass sehr viele Frauen gar nicht so ein Gefühl für ihren Zyklus haben und gar nicht spüren, ob sie einen Eisprung haben. Ich kann das immer schon relativ genau spüren. Und ja, das ist ebenfalls, wird das dann noch benannt als der Sommer, weil es ja die schönste Phase ist, das schönste Wetter. Und meistens ist der Eisprung rund um den Vollmond, wenn wir uns so Urvölker angucken, vielleicht auch noch immer die indigenen Völker, die zusammenleben mit mehreren Frauen. Das ist so und so, so, dass die Frauen sich anpassen und irgendwann alle zur gleichen Zeit quasi ihre Tage haben und idealerweise zum Vollmond bereit sind zur Empfängnis. Und dann fehlt uns nur noch der Herbst.
Genau, der kommt jetzt. Ich wollte gerade mal kurz was zu dem Mond sagen, weil ich glaube, viele haben das bestimmt auch schon gesehen, dass dieses Symbol der Mond, auch viele Tattoos und so, halt immer diesen Mond haben, diesen Vollmond, Halbmond, abnehmender, zunehmender Mond. Das kann unter anderem auch für diese Weiblichkeit, diese ganze Zyklusphase, überhaupt dieses Erleben der natürlichen Weiblichkeit stehen. Und ist super spannend, also diese ganze Thematik rund um das Thema Mond, rund um das Thema, also habe ich mich letztens schon mal gefragt, was wie eigentlich beeinflusst wurde, ob wir als Frauen eventuell sogar mit dafür verantwortlich sind oder ob es halt immer nur umgekehrt ist, dass der Mond uns beeinflusst oder ob es vielleicht auch vice versa so war, man weiß es nicht. Oder ob Gott vielleicht eine Frau ist oder war und keine Ahnung. Also ich finde, das ist ein super schönes Thema eigentlich, wo man sich so gerade, wenn man so ins Thema Spiritualität und sowas reingeht, da mal wirklich schön mit befassen kann, reindenken kann. Und gerade wenn ihr so total den Zugang zu eurem Körper verloren habt,
da mal wieder sehr, sehr stark reinzufühlen in das Thema Zyklus, weil das kann wirklich so kraftvoll sein und es ist nicht immer schön, ne? Also ich habe das auch, also ich finde jetzt den Sommer, den Eisprung nicht so toll. Das ist für mich ein Schülersommer, ein Sommer ohne Wasser in der Nähe. Ja. Ich merke das auch mit dem Mittelschwert. Ich hatte das eine Zeit lang, wo ich vegan gelebt habe übrigens, Leute, ne? Thema Veganismus. Da ging es meinem Körper nämlich tatsächlich nicht so gut. Und das habe ich auch gemerkt in meinem Zyklus. Mittelschmerz war ultra schlimm. Ich bin teilweise echt wie so ein L gegangen. Also ich konnte gar nicht mehr gerade gehen, weil das so krass gezogen hat im Unterleib. Das ist auch wieder nicht normal. Seitdem ich mich nicht mehr vegan ernähre und wieder mehr Nährstoffe noch zu mir führe, also in Form von Nahrungsmitteln, die ich vorher halt nicht in der Ernährung hatte und andere wiederum gestrichen habe, unter anderem Soja, geht's mir da wieder besser. Trotzdem merke ich natürlich. Es ist aber auch sehr schön, weil, wie gesagt, man den Körper besser versteht. So, ja. Wir haben jetzt den Sommer hinter uns gebracht und haben jetzt einen schönen Herbst. Ha, ha, ha. Jetzt kommt die Lutealphase. Nach dem Eisprung geht es bei mir eh immer so ein bisschen bergab. Genau, abnehmender Mond, Tag 15 bis 28, laut Lehrbuch. Das Hormon Progesteron sorgt für einen Umbau der Gebärmutterschleimhaut, damit sich die befruchtete Eizelle dort einnisten könnte. Bei Nichtbefruchtung zerfällt sie und wird abgebaut. Das Hormon auf und ab kann für PMS, also prämenstruelles Syndrom, Symptome sorgen. PMS kennt ihr mit Sicherheit. Kopfschmerzen, Übelkeit, Heißhunger, gar kein Hunger, schlechte Laune, depressive Verstimmungen. Was gibt noch? Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Pickel, alles. Alles, was scheiße ist, kann in dieser Zeit passieren mit eurem Körper. Und auch da, wenn es zu krass ist, eine gewisse Form von PMS finde ich jetzt nicht mal unbedingt unnormal, weil wir halt einfach Umbauprozesse im Körper haben, was sehr viel anstrengender ist für den Körper. Wir haben auch innerhalb der Zyklusphase unterschiedliche Nährstoff beziehungsweise auch, also genau, Nährstoffbedarf und auch Energiebedarf, ne? Also es ist halt für den Körper teilweise sehr anstrengend, auch zu menstruieren.
Und unser Histaminspiegel ist auch sehr, sehr unterschiedlich innerhalb des Zyklus. Und auch wenn man kein Problem mit Histamin per se hat, macht das ja trotzdem was im Körper, ob mehr oder weniger ausgeschüttet wird, ne?
Ja, da könnte man vielleicht auch nochmal eine Folge zu aufnehmen. Thema Ernährung innerhalb der Zyklusphasen oder sowas, ja, wäre vielleicht nochmal ganz cool. So eine,
da können wir vielleicht auch nochmal Fasten innerhalb des Zyklus, ja, als kleinen Teil mit reinnehmen. Weil da kennen sich auch ziemlich wenig Frauen, glaube ich, aus, wann, wie sollten wir das überhaupt, wenn wir das machen, ne?
Ja, genau, das ist es nämlich, weil je nachdem, wann ihr das halt macht, kann es halt für euren Körper einfach nur Stress bedeuten und hat keinen Benefit. Je nachdem, wenn ihr es aber zur richtigen Zeit macht, kann es so viele Vorteile für euch bringen und vielleicht auch dazu führen, dass euer Zyklus geregelter abläuft, besser abläuft. Ne, auch Thema so intermittierendes Fasten muss nicht für jeden schlecht sein, kann aber auch für einen oder anderen total kacke sein. Ne? Das kommt auch wieder dann Thema Cortisol und sowas.
Und in der Regel für Frauen auf jeden Fall nicht 28 dauerhaft Tage empfehlenswert. Nee.
Richtig, genau das ist das nämlich, weil es ist im Endeffekt ja auch wieder eine Nährstoffverweigerung beziehungsweise Nährstoffenthaltung, also für den Körper. Und wie gesagt, wir Frauen sind eh irgendwie wieder anfälliger für Stress, was unser ganzes Hormonsystem so ein bisschen auseinander werfen kann, weil auch, ne, Stresshormone haben natürlich da wieder einen Einfluss drauf, Auf- und Abbau, Umbaumaßnahmen, Cortisol, wenn das produziert wird, zu viel, kann was anderes wieder nicht produziert werden und so weiter.
Zu wenig Eiweiße, die dann oft aufgenommen, genau, werden, ne, weil man es dann vielleicht mit zwei, manchmal einer Mahlzeit gar nicht schafft. Ja.
Genau, richtig, das ist halt auch super wichtig, ne? Gerade die Aminosäuren, ihr wisst ja, Bausteine unseres Körpers.
Dazu so machen elementar. Wir bald noch eine Folge. Ja, ich habe heute schon wieder mindestens 4 Nachrichten bekommen. Warum soll ich das nehmen? Wie viel kann ich davon nehmen? Macht das für jeden Sinn? Also, wir können es anscheinend so oft erklären, wie wir wollen.
Okay, es kommt eine Sonderfolge, Thema Aminosäuren, Thema Eiweiß. Es kommt. Ihr könnt gerne schon mal in die Proteinpulverfolge reinhören. Da haben wir schon mal so ein bisschen das Thema angerissen. Aber wir machen dann nochmal speziell Thema Aminosäuren. Was gibt es für Aminosäuren? Welche sind gut? Welche braucht ihr? Machen wir. Kommt. Leute, versprochen. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? PMS-Symptome, glaube ich.
Ja, PMS-Symptome am Ende sozusagen.
Genau, richtig. Und was wollte
vielleicht
ich
jetzt magst du noch kurz was dazu erzählen, das passt ja. Welche Faktoren beeinflussen unseren Zyklus? Mal unabhängig, hast du ja jetzt eben schon mal das Fasten erwähnt, so dass wir das halt auch spüren, ob wir mehr PMS haben oder nicht. Man hat es jetzt ja schon ein bisschen durch deine Erzählungen durchgehört, aber vielleicht magst du das den Zuhörern nochmal erklären.
It's the stress.
Also ja, und ja auch noch zusätzlich noch ein paar andere Dinge, aber das auch,
ganz
ja.
Groß, ja. Aber also auf jeden Fall bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, merke ich ganz, ganz immens Thema Stress. Hat einen massiven Impact auf den Zyklus. Dann aber auch, wie gesagt, Nährstoffversorgung. Wenn ihr Defizite habt in eurer Nährstoffversorgung, kann es sein, dass ihr dann halt bestimmte Probleme habt, weil auch für Hormone natürlich bestimmte Nährstoffe wichtig sind. Was kann denn noch beeinflusst sein? Thema Verhütungsmethode. Wenn ihr natürlich hormonell verhütet, dann habt ihr so einen Zyklus gar nicht, ne? Das dürft ihr euch auch mal klar vor Augen führen. Die Pille macht quasi eine Abbruchblutung. Aber ihr habt dann keinen Eisprung, keine Lutealphase, keine Follikelphase, keine
Progesteronphase.
So, ne, also das gibt's gar nicht. Das ist im Endeffekt eine, so wie ich es weiß, eine künstlich herbeigeführte Blutung, eine kosmetische Blutung sozusagen, damit wir das Gefühl haben, wir sind ein zyklisches Wesen. Das macht aber ganz andere Sachen im Körper. Und Leute, glaubt mir, keine guten. Ich spreche aus Erfahrung, ich glaube Sarina auch. Wir können da auch nochmal eine Folge machen, wer auch kommt. Thema Verhütung. Da gehen wir da auch nochmal drauf ein. Genau, das habe ich jetzt. Also Ernährung, ne, ist ein ganz wichtiger Punkt. Stress, Pensum, Mikronährstoff, Defizite, die Verhütungsmethode. Was gibt noch?
Wobei ich jetzt mal dazu sagen muss, mit dem Stress, dass, also ich da auch immer mehr von überzeugt bin, dass das wirklich sehr von dem Typ Mensch abhängt, weil ehrlicherweise bin ich, glaube ich, sehr stressresistent, obwohl ich ihn trotzdem merke, weil bei mir hat Stress zum Beispiel gar keinen Einfluss. Was eher Einfluss hat, ist, was ja auch eine Form von Stress ist, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, weil ich mir Gedanken über irgendwelche Themen mache. Aber dieses zum Beispiel, ich kann eigentlich in wirklich fast jeder Zyklusphase um den Eisprung bin ich minimal müder. Also das merke ich jetzt auch gerade, weil ich habe jetzt auch wieder unmittelbar, glaube ich, in 2 Tagen so meinen Eisprung. Aber sonst kann ich immer gleich durchpowern. Aber so Gedanken, Sorgen und was ich wirklich merke, ist schlechtes Essen. Also sich schlecht ernähren und zu wenig Nährstoffe. Weiß ich, das Alter, also muss man ja mal ehrlich sagen, ne? Das Alter, ich glaube, wenn man ganz, ganz jung ist und gerade sich der Zyklus entwickelt, dann ist es manchmal noch schwierig. Und, was haben wir ganz vergessen? Unser liebstes Organ, was erstmal alle Hormone verstoffwechseln muss.
Ach, unsere Schilddrüse meinst du?
Nee, ich meine das Wort mit L.
Ach, die Leber, ja klar.
Ja.
Also generell, ne, überhaupt eure Organgesundheit und eure restliche körperliche Gesundheit hat natürlich einen Einfluss darauf, wie euer Zyklus und ob der überhaupt funktioniert. Wenn ihr natürlich auch auf Thema Ernährung massive unterkalorische Ernährung pflegt, was gerade bei Wettkampfathletinnen zum Beispiel der Fall ist, dann ist euer Zyklus irgendwann auch weg. Ne? Dann denkt der Körper auch, Fickos, ich mache hier gar nichts mehr. Was sollte ich hier denn jetzt noch produzieren? Ich habe überhaupt gar keinen Futter mehr.
Nee, ja. Du, genau, und auch du willst bei Öl, ne? Also generell unterkalorisch, aber gerade auch, wenn man...
Schöne Low-Fat-Ernährung.
Ja, genau. Ist für Frauen also noch schlechter, als den ganzen Zyklus über Intervallfasten zu machen, ist Low-Fat.
Ja, genau das ist es. Thema Fette müssen wir auch nochmal eine Folge machen, glaube ich, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube generell nochmal so Erklärung von Makronährstoffen, Ernährung. Weil auch da... Ich würde fast durchgängig behaupten, es gibt nur sehr wenig Typen. Da hatte ich am Wochenende gerade mit meinem Kollegen, der Bodybuilder ist, drüber gesprochen, dass er über die Jahre natürlich mit viel Ausprobieren rausgefunden hat, dass er, obwohl es ihm anders lieber wäre, sein Körper gar nicht so gut auf zu viel Protein reagiert, sondern er viel mehr Kraft hat, viel besser Muskeln aufbaut, wenn er relativ hoch Kohlenhydrat isst. Die allermeisten Frauen, die ich aber kenne, also jetzt, er ist ja ein Mann, also auf Frauen gemünzt, fahren besser mit High-Fat und Low-Carb. Und mit Low-Carb meine ich ja jetzt nicht, ne? Keine Kohlenhydrate, aber auch Mitochondrien und so funktionieren in der Regel viele Organe viel besser, wenn wir nicht so viele Kohlenhydrate zuführen, anstatt dass wir versuchen, Fette zu reduzieren oder Proteine hart zu reduzieren.
Ja, weil das ist im Endeffekt, könnt ihr euch das ja so vorstellen, es sei denn, wir sind jetzt wirklich krasse Athleten, ne, die wirklich sehr viel schnell verfügbare Energie benötigen und wir eh schon einen relativ niedrigen Körperfettanteil teilweise haben. Natürlich braucht ihr dann Kohlenhydrate, weil es eine sehr schnelle Form der Energie ist. Wenn ihr aber sitzt den ganzen Tag und ihr esst jetzt mittags eine Portion Nudeln mit Tomatensauce, könnt ihr euch das so vorstellen, dass ihr einfach oben in euren Abfluss ganz viel Zucker reinwerft und das komplett runterfluscht. So. Was passiert mit dem Zucker? Den müssen wir irgendwie verstoffwechseln. Insulin wird ausgeschüttet. Das ist so bescheuert eigentlich für den ganzen Körper, weil wir die ganze Zeit diese Blutzuckerspitzen haben. Und ich denke mal, das wisst ihr jetzt auch schon. Blutzuckerspitzen, permanente, sind sowas von schädlich und können zu ultra vielen Erkrankungen führen. Auch unter anderem PCOS, Diabetes natürlich, aber auch Dinge hier wie Demenz, Alzheimer. Das sind so Sachen, die können alle dazu, also das führt unter anderem dazu, dass das halt wahrscheinlicher ist, dass das im Leben auftritt. Es gibt noch so viele andere, ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen. Sollten wir auch mal eine Folge darüber machen, Thema Blutzucker. Von daher auch gerade innerhalb der Zyklusphase, innerhalb der Zyklusphasen werdet ihr merken, dass ihr in manchen Situationen mehr oder weniger Kohlenhydrate essen solltet und könnt, dass ihr die besser vertragt, dass ihr manchmal sehr insulinsensitiv seid, wenn ihr in einer bestimmten Zyklusphase seid. Wie gesagt, Thema Ernährung würde ich da auch gerne mal drauf eingehen, dann auf das Thema Blutzucker, wann mehr oder weniger Kohlenhydrate Sinn machen.
Ist ja auch, manches ist ja schon auch super individuell. Also ich finde, gerade wenn man diesen Sensor hat, stellt man ja auch fest, dass, ich glaube, bei mir war das so, dass ich Kartoffeln relativ gut essen kann, aber wenn ich Reis esse zum Beispiel, deutlich schneller ein Anstieg ist oder ich dann mehr Maßnahmen fahren muss, ne, dass ich vorher den Blutzuckerspiegel durch Chicorée oder so stabil halte.
Wobei du hast ja dann bei, um kurz abzudriften, bei den bei den Kartoffeln ja eher nochmal ein bisschen Ballaststoffe drin als beim Reis, ne, beim weißen Reis. Würde ich jetzt mal sagen. So, dann liegt es wahrscheinlich mich auch daran. Aber wie gesagt, Thema Blutzucker ist mal was ganz anderes. Aber auch da, das kann halt sein, dass wenn ihr dann halt in einer bestimmten Phase euch in Anführungszeichen falsch ernährt, dass ihr dann verstärkte Symptome von PMS verspürt, euer Eisprung viel intensiver merkbar ist. Und von daher auch da wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Achtet auf eine gute Ernährung. Trinkt am besten nicht so viel Alkohol, ne? Thema Leber. und halt auch Thema Sport. Das kann man auch sich wieder ein bisschen intuitiver mit dem Ganzen beschäftigen, dass ihr quasi da auch wieder auf euren Körper lernt zu hören, nicht die ganze Zeit durchpowern. Wenn euch die Kraft fehlt, dann legt euch doch einfach verdammt nochmal auf die Couch. Geht eine Runde spazieren, legt euch dann weiter auf die Couch und chillt eine Runde. Wir sind nicht dafür gemacht, 24/7 die ganze Zeit durchzupowern, 8 Stunden zu arbeiten, dann auch noch 2 Stunden ins Gym zu gehen, dann auch noch alles sauber zu machen, Picobello in Ordnung. Guckt euch mal Tiere an, wie die schlafen und wie wenig die sich teilweise bewegen, wenn sie es nicht müssen. Wir sind aber mittlerweile in einer Welt angelangt, wir haben viel zu viel Nahrung, Überangebot an schlechter Nahrung, viel zu viele Kohlenhydrate, nehmen viel zu viel Energie auf, verbrauchen viel zu wenig Energie oder verbrauchen sie irgendwie falsch. Und das hat auch einfach einen mega krassen Impact auf eure hormonelle Gesundheit und dann natürlich auch auf euren Zyklus und ob der funktioniert oder nicht funktioniert. Gerade nochmal kurz einen Punkt, oder gehen wir da gleich nochmal drauf ein, doch wenn wir über Progesteron, glaube ich, sprechen, ne? Thema Dauer des Zyklus, wann man hellhörig werden sollte, wie lange er sein sollte maximal.
Kannst du gerne auch schon erzählen. Also haben wir, glaube ich, danach wollen wir zwar nochmal kurz die 3 Hauptbestandteile sozusagen hormonell vom Zyklus erklären, aber sag gerne schon mal, was, ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen gesagt, aber ab wann sollte man sich quasi schon Gedanken machen? Bei welchem
Punkt? Genau, also ich überlege jetzt, ich glaube bis 35 Tage oder so kann man eigentlich, diese 36 Tage kann man sagen, ist noch okay, also ist eigentlich normal.
Also ich würde sagen, richtig Gedanken solltest du dir machen, wenn du bei 40 Tagen und mehr angelangt bist. Dann ist auf jeden Fall schon mal besser, man macht mal eine Diagnostik, ne? Richtig. Und wenn das
oder
Ganze... Und wenn das Ganze vielleicht auch noch unter schmerzhafter Begleitung, also, weil man darf ja nicht vergessen, die Frage ist, hast du einen Eisprung und trotzdem ist der Zyklus so lang, dann baut sich ja alles auf und du wärst es nicht los, ist das Thema, ne? Da gibt's ja wieder zig Baustellen.
Richtig, genau. Oder wenn es halt viel zu kurz ist, ne? Und da halt auch gerade, wie gesagt, Thema
oder kein Eisprung, ne?
Genau, dass du keinen Eisprung hast oder wie gesagt, die zweite Zyklushälfte viel zu kurz ist oder so. Das sind alles so Sachen, da sollte man wirklich hellhörig werden. Was natürlich sehr schade ist, dass also ich habe es bis jetzt, habe ich noch keinen gefunden, ein Gynäkologe oder Gynäkologin, die ganzheitlich unterwegs sind. Ich habe die Suche auch aufgegeben. Da kann ich euch wirklich nur an die Hand geben. Sucht euch eine Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker, der sich auf das Thema Frauengesundheit, speziell auf hormonelle Gesundheit spezialisiert hat und macht dann da Gespräch mit ihm. Macht die Vorsorgeuntersuchung von mir aus beim Frauenarzt. Aber alles andere ist
Und ich glaube, es macht schon auch Sinn, wenn du eine Frau bist und jetzt zuhörst, dass du mal versuchst, deinen Körper selber zu verstehen. Also ich glaube, es macht für jede Frau Sinn. Wir leben, weiß ich nicht, durchschnittlich 70 bis 80 Jahre in unserem Körper, haben vielleicht ab 12, 13, 14 unsere Tage. Es macht schon Sinn und ich finde, deshalb machen wir ja auch zum Beispiel diesen Podcast hier, dass es so, so wichtig ist, auch allem, was jetzt nach uns kommt, den Jüngeren, aber auch mit unserem Wissen jetzt, denen, die schon älter sind und die immer noch glauben, es ist normal, dass man, weiß ich nicht, in die Menopause kommt und dann gefühlt das Leben vorbei ist, dass man auf beiden Seiten mehr Aufklärung macht, aber man sich halt nicht nur auf andere verlässt. Klar, zur Diagnostik, na, würde ich auch dann zum Heilpraktiker gehen, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man selber weiß. So wie man selber seine Brust mal abtasten soll, dass man auch weiß für sich, welche Phase habe ich, in welchen Phasen sind welche Hormone dominant, um welches Hormon braucht was, einfach so ein bisschen oberflächlich, um vielleicht auch zu verstehen, wo ist mein Problem. Also ich würde sagen, im Durchschnitt von jetzt fast 100 Coachings, wenn ich davon ausgehe, es waren so 80 Frauen, dann haben die 80% in der zweiten Zyklushälfte ein Problem, ne? Mit Progesteron, weil Progesteron halt auch am anfälligsten ist für Stress. Tollzickig, machen wir irgendwas, was Progesteron nicht will, sagt es einfach.
Das ist nämlich das. Und wir haben so oft, also generell haben wir ja sehr viel Stress und sind Männer halt nicht so anfällig dafür, wie wir Frauen. Nur wie gesagt, weil es einfach ganz andere zyklische Wesen sind. Und, die haben einen anderen Zyklus als wir.
Ich glaube, die sind vielleicht sogar schon auch manchmal so anfällig, aber bei denen entstehen halt andere Probleme, die meistens, wir haben vielleicht sogar noch Glück, dass wir über unseren Zyklus als Vitalzeichen sehen können, lange bevor wir andere Probleme wahrnehmen. Oder? Würde ich so sagen? Ja. Wie siehst du das?
Dass voll guter Punkt.
Ja. Kleinigkeiten schon da sind, wo vielleicht Männer erst ihre Probleme feststellen. Klar, wenn sie keinen mehr hochbekommen, um es jetzt mal auf Deutsch zu sagen, dann wird ihnen auch klar, vielleicht, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ansonsten dauert es bei denen meistens, bis Herzinfarkt und solche schlimmeren Dinge kommen.
Das ist echt ein guter Punkt, weil auch gerade Männer ja natürlich, ich meine gut, viele Frauen haben halt auch den Bezug komplett zu ihrem Körper verloren.
Ja, total.
Und da möchten wir halt wirklich an euch alle appellieren, die jetzt gerade zuhören, lernt das wieder. Ich habe jetzt gleich nochmal eine schöne App-Empfehlung für euch, wo ihr das wieder so ein bisschen vielleicht mit verstehen könnt auch. Sarina hat den Aura-Ring, damit könnt ihr das auch super schön nochmal beobachten, was euch da oder was da im Körper passiert. Und wenn ihr dann euren Körper verstehen lernt und merkt, dass in den einzelnen Phasen irgendwas überhaupt ganz und gar nicht stimmt, dann könnt ihr da schon sehen, okay, ich sollte mir mein Blut angucken, ich sollte mir meine Hormone angucken, ich sollte mir vielleicht meinen Darm angucken, meine Ernährung angucken. So, und Männer, die ja dann eh durchpowern, denken, ach ja, ich bin halt mal müde, kein Problem. Mhm. Und dann mit 50 denken, hä, wieso bin ich jetzt aber mal so krank? Ne? Ich war doch nur ein bisschen müde. Weil die halt nicht menstruieren und haben vielleicht, auch wenn es vielleicht ja nicht immer der beste Sex war, aber sie hatten immer Sex, haben einen hochbekommen. Ja, ne, es ist ja, wie es ist. Ja. So. Und wir Frauen haben dann eher schon mal Libido-Verlust als der Mann und sind halt sehr viel feinfühliger, was das angeht. Von daher, Girls, Males, Women, guckt da wirklich, dass ihr der Herr eurer eigenen Gesundheit werdet, der Herr eures eigenen Zyklus, die Herrin, die Göttin. Tipp von meiner Seite, App, ist der Menstruationskalender. Könnt ihr einfach bei Apple, gibt's den auf jeden Fall, Menstruationskalender, sucht das mal. Kostet nichts. Also es gibt eine Pro-Version, aber ich habe die kostenlose Version. Da könnt ihr euren Zyklus tracken. Ihr fangt an mit der Menstruationsphase, heißt Tag 1 ist die Menstruation beginnt und dann fangt ihr da an. So, und dann könnt ihr dann gucken, Menstruation ist zu Ende und dann irgendwann merkt ihr, dass die App euch ungefähr auch anzeigt, wann ist der Eisprung. Wenn ihr dann merkt, oh, so 2-3 Tage vorher habe ich ziehen, ihr versteht dann irgendwann so, ach so, ich habe gar keinen Gebärmutterhalskrebs, das ist nur mein Eisprung. Ne? Gerade so die Hypochonder unter euch werden dann vielleicht so das ein oder andere Signal auch endlich richtig deuten können und vielleicht sich auch ein bisschen weniger Sorgen machen und gleichzeitig auch merken, okay, ich habe sehr krasse Symptome, ich sollte vielleicht mal hingucken, woran es liegen kann. Oder den Aura-Ring.
Ich heute mit, wir machen die Folge auch in Englisch, ne?
Yes, yes. Bei Englisch ist very good, hey.
Ja, the yellow from the egg, oder wie war das?
Yes, yes, the yellow from the egg. Yes, that's right. genau, und die, also der ist halt auch mega, den wollte ich mir auch immer mal zulegen, wenn ihr halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen könnt und wollt. Sehr große Empfehlung von mir, da hat Sarina mal sehr oft sehr gut schon drüber gesprochen und bin nach wie vor sehr hyped. Ich komme jetzt hier wieder ein bisschen vom Thema ab. Worüber haben wir sonst über Östrogen geredet, glaube ich, ne?
Nee. Da kann ich gleich drauf einsteigen. Ich wollte vielleicht noch einmal kurz sagen, Nur um das bei Aura nochmal zu sagen, da habt ihr halt so ein Cycle Insights, also zum Zyklus quasi, und die machen das halt über Temperaturmessung. Das könnt ihr ja auch mit einem Thermometer zum Beispiel, oder es gibt da auch, glaube ich, so spezielle Geräte, ne? Und ich sehe das wirklich und merke mittlerweile, ohne dass ich auf die App gucke, weil ich einfach durch die App so viel gelernt habe und man angezeigt bekommt, in welcher Phase man ist. Und so kleine Nuancen. Und man sieht zum Beispiel auch, wie lang ist das, wie. Und ich kann hier zum Beispiel auch sehen, wenn ein Monat sehr gut war, wenig Stress, richtig gegessen, dann habe ich allermeistens jetzt auch schon mal 29 Tage geschafft oder ne, 30. Wohingegen, wenn viel los war, ich mir nicht so viel Zeit für mich genommen habe, dann habe ich wieder 32, 33. Und wie gesagt, wenn man was trinkt oder so, wie das beeinflusst wird. Ja, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Allerdings kostet hier nicht nur der Ring, sondern auch die App jeden Monat 6 €. Das muss man wissen. Ich finde es für mich immer noch gut investiertes Geld, wobei man sich natürlich auch an diese Werte gewöhnt, ne? Also ich bin ganz ehrlich, es würde mir total schwerfallen, wenn mein Ring mal nicht morgens geladen ist, denke ich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich klarkommen? Jetzt kann ich meine Sachen gar nicht aufnehmen und, ne? Das ist schwierig. Aber wir wollten ja jetzt noch mal einmal kurz über die Hormone sprechen. Ich fange jetzt vielleicht einfach mal mit Östrogen an. Also, das ist auch schon so ein erstes Zeichen. Ich weiß, jetzt bestimmt voll das Tabuthema. Aber stellt ihr zum Beispiel fest, dass ihr irgendwie Scheidentrockenheit habt und deshalb zum Beispiel Sex euch auch nicht so viel Spaß bringt, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass ihr zu wenig Östrogen habt. Östrogen trocknet Schleimhäute aus. Und nein, nicht nur die Schleimhäute da unten, sondern allgemein Schleimhäute im Körper. Insofern, Östrogen ist halt ganz, ganz wichtig, wird in den Eierstöcken gebildet, spielt eine wichtige Rolle bei der Reifung eurer Eizellen, ist also primär in der ersten Zyklushälfte dominant. Und unter Östrogen habt ihr meistens eine vermehrte Ausschüttung von Histamin. Hat bei vielen Menschen heutzutage, selbst wenn wir jetzt nicht von den schlimmsten Erkrankungen ausgehen, aber auch Allergiker zum Beispiel merken, dass dann diese Phase doller ist, die Symptome hochkommen. Manche der Schmerzen, die wir zum Beispiel spüren als PMS, sind auch Schmerzen, die durch Histamin zum Beispiel kommen, weil das ja im ganzen Körper ausgeschüttet wird und dann überall quasi auch kleine Sachen auslöst. Und was ist noch wichtig? Häufig gibt es mittlerweile Östrogendominanzen. Und das ist nicht nur ein Thema von Frauen. Das ist vermehrt immer mehr ein Thema von Männern, weil Männer immer weniger Testosteron auch haben. Und es gibt da verschiedene Arten. Entweder habt ihr einfach...
Filtert euer Wasser, Leute.
Ja, genau. Das kannst du ja gleich vielleicht nochmal, ne, mit einwerfen, wenn wir auch zu Testosteron kommen. Ja, bei Östrogen, also es kann sein, ihr habt zu wenig Progesteron, ihr habt einfach im Verhältnis zu wenig Östrogen. Ich würde hier immer empfehlen, generell, guckt euch mal eure Hormone an. Können wir nachher vielleicht nochmal was zu sagen, wo, bei wem, wie kann man das testen? Und bei Östrogen, lasst auch mal eure Metaboliten mitchecken. Das sind dann die Unterabbaustoffe von Östrogen, weil hier gibt es oft über die Leber kleine Probleme. Und diese stehen auch im Verdacht, unter anderem mit daran, schuld zu sein, Brustkrebs manche Formen auszulösen.
Ja,
ja, das super. War das Wort zum Sonntag. Du darfst jetzt weitermachen.
Ja, ich glaube, wir müssen auch irgendwann nochmal eine Folge aufnehmen zum Thema vielleicht auch diese Hormontests, dass man da nochmal drauf eingehen kann, welche Hormone man testet und was vielleicht auch die einzelnen Tests, Ergebnisse bedeuten würden. Ne? Also wenn wir jetzt DHEA oder wie gesagt Östrogen, Progesteron und sowas alles testen, Cortisol auch, kann man ja auch testen, was das dann bedeutet, wenn das zu hoch oder zu niedrig ist, was man dann vielleicht man auch vielleicht tun kann.
Ja.
Genau, also das fände ich, glaube ich, auch nochmal eine ganz coole Sache. Schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail oder bei Instagram, ob ihr sowas interessant findet. Und genau, dann kommen wir zum Progesteron. Das Hormon Progesteron bereitet die Gebärmutter auf die Schwangerschaft vor und dient dazu, die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Und das Progesteron zählt zu der Gruppe der Gestagene und der Grundbaustein von Progesteron, allen Sexualhormonen, ist Cholesterin. Esst mehr Eier, Leute. Also ihr seht auch hier, Cholesterin ist nicht per se schlecht. Generell ist Cholesterin nichts Schlechtes. Es gibt Bücher darüber mittlerweile, die geschrieben wurden. Beschäftigt euch damit. Fangt wieder an, Eier zu essen. Habt keine Angst vor Eiern. Ihr werdet nicht an Arteriosklerose erkranken, wenn ihr Eier esst. Progesteron ist häufig im Mangel. Ne, wie gesagt, da gehen wir dann nochmal am besten in einer separaten Folge genauer drauf ein, was man dagegen tun kann, wie man das feststellen kann und so weiter. Ich würde jetzt direkt weitermachen, also du mit Testosteron, ne?
Ja.
Oder was noch zu Progesteron ergänzen?
Nee, Progesteron ist halt, ja,
zickig.
Ist einfach zickig, ne? Ist ja einfach super schnell. Also ich sag mal, so Sachen auch wie Eisbaden, Sauna, all das muss man in der zweiten Zyklushälfte sehr, sehr genau gucken. Progesteron brauchen wir, per se tun ja alle Hormone was Gutes im Körper, ne? Soll jetzt ja nicht heißen, eins ist gut, eins ist schlecht, aber Östrogen kann halt auch eher entzündliche Prozesse begünstigen, wenn wir da zu viel haben. Und Progesteron begünstigt eher antientzündliche Prozesse. Das heißt, was ich noch nie gehört habe, ist eigentlich, dass jemand zu viel Progesteron hat. Sehr, sehr selten. Das kommt dann vielleicht eher in der Menopause nachher vor. Und das hat auch nicht so viele negative Sachen. Also mal zum Beispiel kann ich bei mir erzählen, dass ich von den Symptomen her mal dachte, ich habe zu wenig Progesteron. Aber zum Beispiel in meinem Test war das super. Dafür habe ich zu viel Testosteron.
Warum? Zu viel Testosteron? Ah, okay.
Ja.
Ja, weil du so viel Kraftsport machst, ne?
Ja, genau. Das war's. Also, wer weiß, wieso auch immer. Also, es ist so genau an der Grenze, ne? Ich habe das jetzt auch nicht weiter verfolgt, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir Frauen halt auch Testosteron bilden. Testosteron ist um den Eisprung rum meistens da. Deshalb sollen wir uns da ja idealerweise, obwohl wir schon feststellten, tun Anne und ich nicht, super stark, toll, geil fühlen, weil wir diese ganze Energie quasi haben. Und ja, ist halt wie mit den anderen Hormonen auch. Wir brauchen es. Am liebsten nicht zu viel, nicht zu wenig, in perfekter Form. Testosteron ist aber eigentlich nicht so zickig. Und wir brauchen Testosteron, unter anderem auch, da nachher Östrogene gebildet werden. Ne? Also wenn wir da zum Beispiel einen Mangel haben, dann ist es auch für Östrogen schwierig. Und das wollten wir ja noch sagen, jetzt mal von den Frauen ab. Männer haben, glaube ich, immer mehr Probleme, gar kein Testosteron mehr fast zu haben. Und unter anderem, wie Anne sagte, kommt das, weil in unserem Wasser viele hormonaktive Stoffe sind. Ich habe letztens gerade einen Mann gesehen. Also ich musste ihn den ganzen Abend mit meiner Freundin beobachten. Das ist fast fies. Aber er war bestimmt schon Ende 30. Sah vom Gesicht her aus, als wäre er 12. Hatte auch schon ordentlich Übergewicht und hatte halt Brüste wie eine Frau. Hatte keine Armbehaarung, keine Beinbehaarung. Von der Stimme her auch. Also es war, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, ziemlich offensichtlich, wenn der seine Hormone checkt, hat der bestimmt eine Östrogendominanz als Mann. Und wenn dir das keiner sagt und dich niemand darauf bringt, dann wirst du dir wahrscheinlich dein ganzes Leben vorkommen wie ein hässliches Entlein, ohne zu wissen, dass vielleicht bist du dann auch zeugungsunfähig, weil beim Mann ist es ja dann irgendwie auch, ne, wenn du mehr weibliche als männliche Hormone hast, ja, genau wie andersrum. Also da gibt es schon, ich glaube, dass Hormone oft unterschätzt sind.
Ja, und absolut.
Niemand sie abnehmen möchte. Ich habe so viele Leute auch im Coaching, die sagen, nee, macht meine Frauenärztin nicht. Nee, wollen die nicht. Und manchmal, wenn ich so Werte kriege, dann denke ich mir so, okay, an welchem Zyklustag hast du das abgenommen? Ganz komische Sachen und schwierig, weil für viele Erkrankungen bei uns Frauen, also ich sag mal, ich finde, man kann mit einer Frau nicht gut arbeiten, wenn man nicht weiß, wo ihr Hormonstatus ist.
Ja, absolut, das stimmt. Und dann halt auch so Sachen wie Müdigkeit und so, da hilft einfach nicht nur zu wissen, okay, Eisen ist in Ordnung oder ja, Eisen ist nicht
genau
in Ordnung. So, das kann ja natürlich auch wieder einfach ein ganz, das ist ja so ein Konglomerat an Dingen, das eine kann das andere begünstigen, was auch immer, wo man echt, also das merken wir halt auch in unserer Arbeit, wenn man sich einfach nur ein Blutbild anguckt oder nur eine Sache anguckt oder nur die Ernährung anguckt, dann kannst du nicht dann daraus schließen, okay, mach das und dann geht's dir gut. Und ich finde es immer so spannend, wie auch bei Instagram sich das nach wie vor, mach das und du wirst das. Isst das und du wirst das. Und das geht einfach nicht. Und lasst euch davon nicht blenden und geht lieber zu jemandem, der nicht alles weiß, aber alles ganzheitlich betrachtet und im Zweifelsfall sagt, geh nochmal zu dem und dem Spezialisten, weil Leute, es ist euch mehr geholfen, als wenn jemand meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und dann sagt, nimm das und das und das ab und dann gibt er dir irgendein Supplement, wo er gesponsert wird von und denkt dann, ne, alles ist Paletti und vielleicht ist es genau das falsche Supplement für dich. Geht lieber zu jemanden, so wie uns jetzt zum Beispiel, die einfach ganzheitlicher daran arbeiten, ne? Die einfach gucken, okay, vielleicht kann ich dir nicht bei allem helfen, ne? Keine Ahnung, der eine ist dann halt Thema Darm, der andere ist Thema Mitochondriengesundheit. Sarina hat sehr viel Infos auch zum Thema Histamin, ne? Da kommen ja auch viele bei dir, die da Probleme mit haben. Da kennen sich dann andere Leute wiederum nicht mit aus. Wenn die Leute dann aber irgendwas empfehlen, finde ich das so waghalsig, weil du im Endeffekt mit der Gesundheit der Menschen spielst. Und ich finde das auch bei Heilpraktikern so oft interessant.
Oh, ich war gut, ja auch dass du es ansprichst. Das wollte ich gerade auch noch mal sagen.
Ja, weil ich war ja auch schon mal bei einer Heilpraktikerin, wo ich mir dann, als wir nach rausging, dachte ich mir so, Alter, ich weiß mehr als du, was befähigt dich dazu, da zu sitzen und mir 80 Euro abzunehmen? Ich fand es so eine Frechheit. Die haben mir dann irgendwas empfohlen, irgendein Produkt und ja, damit wird dann alles verschwinden. Nicht palpiert, nicht mal geguckt, gar nichts. Wo ich mir dachte so, hä? Warum komme ich überhaupt zu dir in die Praxis? Und bei solchen Leuten sollte man wirklich echt hellhörig werden. Ne? Wenn ihr dann da schon so ein schlechtes Gefühl habt, sucht lieber nochmal weiter. Was
kleiner Einschub übrigens, palpieren bedeutet abgetastet. Ah ja. Für die Leute, die es vielleicht nicht verstehen.
Das wird jetzt immer nerdiger jetzt hier von Mal zu Mal. Ihr wisst ja, wir machen unsere Heilpraktiker-Ausbildung. Irgendwann sprechen wir nur noch in lateinischen Sätzen und keiner versteht mehr, was wir von euch wollen. Nicht Spaß.
Ja, ich wollte dazu nur sagen, dass ich letztens gerade wieder die Erfahrung gemacht habe, jetzt bei zwei Damen im Coaching. Eine, die hier war, die jetzt, also ich habe ja natürlich auch viele, die immer noch mit Impfschäden kommen oder mit Long-Covid, aber jetzt auch ein paar hier vor Ort, die mit anderen Themen kommen. Und die hatte mir schon ein relativ ausführliches Blutbild von einer Heilpraktikerin aus Hamburg mitgebracht, was auch schon im, also ein präventivmedizinisches Labor war. Nicht jetzt Biovis oder so, aber trotzdem, es waren diverse Mängel in diesem Blutbild, was sie dann hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, und was habt ihr denn dann gemacht? Ja, also ich sollte hier ein so ein Kombiprodukt nehmen, wo alles so super niedrig dosiert war. Damit hättest du zum Beispiel einen Eisenmangel niemals hochbekommen. Mhm. Wo ich denke, okay. Und dann ist sie bei mir gelandet. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber wenn wir jetzt im Moment mal davon ausgehen, dass ich nichts bin außer eine Ernährungsberaterin.
Ja.
Ohne jetzt mein Wissen selber runterdegradieren zu wollen.
Nee, aber auf dem Papier bist du ja nichts
genau, außer einer Ernährungsberaterin. Dann bin ich ziemlich oft ganz schön schockiert davon. Und dann denke ich immer, Anna und ich müssten übrigens so unsere Prüfung bestehen, ja. Wie das sein kann, dass da draußen so viel Heilpraktiker sind, Therapeuten, teilweise auch Ärzte,
ja.
Die sagen, sie wissen, was sie tun, dann sogar Blutbilder nehmen und dann danach ist dann irgendwie Ende und dann landen diese Leute bei jemanden wie mir und ja auch bei anderen Coaches und du denkst dir so, hä? Das sind doch jetzt wirklich offensichtliche Sachen. Oder ich glaube, gestern oder vorgestern hatte ich eine, die hatte eine Darmanalyse von ihrem Arzt. Hm. Und dann sage ich, oder auch Heilpraktikerin, ich weiß es nicht mehr. Und dann, ja, und was habt ihr denn gemacht? Ja, dann hat die mir das vorgelesen, was als Empfehlung vom Labor da drin steht. Und als ich dann mal nachgefragt habe, warum ich das nehmen soll und das, hat sie gesagt, weiß sie selber nicht. Und das steht ja da drin und das macht man so. Und ehrlicherweise, Darm ist jetzt auch nicht meine hundertprozentige Expertise. Da sage ich auch ganz oft, ich kann dir sagen, was ich beim Darm machen würde, bin jetzt aber kein Darmcoach. Das heißt, ich habe zum Beispiel keine hundertprozentige Ahnung. Ich weiß, was man halt bei Histamin nicht so nehmen sollte, was da noch triggert, aber ansonsten, welche Bakterien für was und so, das ist halt nicht mein Hauptthema. Aber ich finde, dann kann man das auch sagen und dann sollten auch diese Therapeuten das sagen, bevor sie mit dir eine Diagnostik machen.
Das wollte ich gerade sagen, man macht so eine Diagnostik, wenn du die gar nicht im Endeffekt behandeln kannst. Also dann
ja, weil du einfach hoffst, dass die Leute sich ja damit zufrieden geben. Wenn die dann nicht bei Insta unterwegs sind, sondern sind nur offline unterwegs, dann glauben die das vielleicht und
ja, aber also wo ich mir denke, selbst wenn ich dann in dem Moment, wobei du kriegst ja die Analyse auch vorher schon, das heißt, du kannst dich auf den Termin vorbereiten, dann bin ich doch die Letzte, die sagt, ja, da steht hier so, bla bla bla, dann beschäftige ich mich doch vielleicht
und recherchiere das, damit ich weiß, was ich sag.
Richtig, also peinlich. Ich habe auch, muss ich gerade nochmal dran denken, weil du jetzt gerade sagst, wir müssten die ja mit Dings bestehen, die Prüfung. Letztens hatten wir Vorlesung, also Online-Vorlesung, und da redeten wir von freien Radikalen und fragte die, es war eine Aufzeichnung, die ich mir angucken musste, weil ich ja nicht da war, ich war im Urlaub. Und dann sagte die, hier, eine freie Radikale. Wisst ihr, was freie Radikale sind? Oder irgendwie oxidativer Stress, was bei oxidativem Stress passiert? Niemand? Und ich habe so, Mann, warum war ich nicht dabei? Und keiner wusste es.
Ja, und dann denkt irgendwann ich mir immer
eine
so
ganz zögerlich. Ja, eine so ganz zögerlich. Ja, bei oxidativem Stress sagte die irgendwas und dann, ja, die sah nicht so ganz. Es war so ein bisschen so in die Richtung. Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache mir Sorgen.
Die Sorgen machen wir uns ja deshalb, weil leider in diesem schulmedizinischen Prüfung auch gefordert ist, dass du am besten denkst wie ein Arzt und nicht wie jemand, der wirklich was verändern will, ne?
Ja, weil, ja, das ist so schwierig. Ich meine, dass man manche Sachen wissen sollte, ne, wann du halt Behandlungsverbot hast und so bei bestimmten Infektionskrankheiten und so, ist natürlich wichtig. Aber es gibt so viele Sachen, die sind auch für uns einfach nicht relevant. Wenn jemand also je nachdem, mit manchen Sachen zu mir kommen würde, würde ich eh sagen, bin ich nicht für ausgebildet. Wenn er jetzt mit einer Mittelohrentzündung kommt, ja, dann mache ich eh nicht viel. So, ich habe Schmerz in den Ohren.
Jetzt gerade wir letztens auch das Thema hatten, dass sie sagte, dass halt immer mehr Menschen direkt zu einem Heilpraktiker gehen und gar nicht mehr zum Arzt, weil sie beim Arzt oft eh nicht ernst genommen werden. Und dadurch der Heilpraktiker natürlich immer mehr Verantwortung hat, auch wirklich seine, da ging es jetzt um neurologische Untersuchungen zum Beispiel, auch weil ein Heilpraktiker sich oft noch die Zeit nehmen könnte, weil er ja privat bezahlt wird, wirklich die Leute abzuhören, zu palpieren, zu inspizieren und alles Mögliche. Und ich würde behaupten, ich habe schon eine gute Heilpraktikerin, aber jetzt abgehört oder so wurde ich ja auch nicht.
Ja.
Und welcher Arzt macht das auch noch wirklich ordentlich? Also so ordentlich, wie wir es jetzt wirklich lernen, wie man es tun sollte.
Jedes Mal, wenn ich da bin, macht der, palpiert der, Auskultation kommt meistens, immer wenn ich einen Bronch, also mit irgendwas an den Bronch und so, hat der immer in den Mund geguckt, also inspiziert, alles. Das macht er jedes Mal.
Dann ist der jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür, ne? Aber ich finde, selbst wenn ich mit meiner Tochter beim Kinderarzt war, musste ich meist von alleine sagen, wir würden gerne jetzt einmal hier, ne, wir sind zum Abhören da, weil den Rest kann ich eigentlich auch alleine. Also ich sage jetzt mal bei Husten, wenn der über eine Zeit lang nicht weggeht, dann gehe ich eigentlich nur zum Arzt. Kann ich mir jetzt vielleicht zukünftig auch ersparen, wobei ich finde, man sollte nicht anfangen, seine Familie so zu behandeln, dass du vielleicht was übersiehst, nur weil du nicht mehr objektiv bist, ne?
Ja.
Aber ich finde, jetzt sind wir zwar wieder völlig ab vom Thema.
Ist egal, aber ich glaube, das brauchen wir hier. Das ist der Strong Rabbits Podcast.
Bei Hormonen ist das halt so. Es guckt ganz häufig keiner hin. Also es ist hier ein oder zwei. Sonst ist noch nie jemand gekommen und hat bei seinen, die schicken mir ja oft ihre Befunde mit und ich habe noch nie, außer ich habe vorher schon mit denen darüber gesprochen, Befunde gehabt über die Hormone. Weil das so oft vergessen wird, genauso wie der Darm oft vergessen wird. Und das ist halt eine Erfahrung, die finde ich eigentlich schrecklich, dass auch ganz viele Heilpraktiker auch so arbeiten, dass sie sagen, oder ich glaube, das ist der Fehler. Viele Leute denken Heilpraktiker gleich ganzheitlich. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Resümee aus der jetzt Ausbildung ist, am Ende des Tages wird man wie ein kleiner Schulmediziner vorbereitet. Ja. Es sagt da ja auch niemand zu dir. Körper, Geist und Seele, ihr müsst alles mit einbeziehen, oder? Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung
ist. Ich muss sagen, bei meiner Schule, wo ich bin, die macht das doch sehr ganzheitlich, weil da halt auch viele Heilpraktiker sind, die sehr ganzheitlich arbeiten, jeder in seiner Nische halt, die halt die unterschiedlichen Vorlesungen halt geben. Die eine kocht allen Tees, die andere ist ortomolekular unterwegs, haben halt unterschiedliche Sichtweisen, aber vielen ist eins, dass sie halt sagen, es ist ein Konglomerat von vielen Dingen, die alles beeinflussen. Und das ist super, super schön, dass da, also bis jetzt die Vorlesungen, die ich hatte, gut, die eine ist dann zum Beispiel als Bewegungsapparat, war dann halt Osteopathin oder Physiotherapeutin. Mhm. Die arbeitet natürlich dann nicht mit Nährstoffen und Tees und Globulis oder weiß ich nicht was. Aber auch da, ne, kommt dann natürlich so ein ganzheitlicher Aspekt mit rein. Da habe ich schon das Gefühl, da sind viele dabei, die da sehr ganzheitlich dran gehen. Aber auch da muss ich sagen, es gibt natürlich viele Heilpraktiker, die meinen dann, Tee ist das Allheilmittel. Ätherische Öle sind das Allheilmittel. Und das ist es halt nicht. Du kannst dich natürlich auf ein Ding spezialisieren oder auf eine einen Behandlungsschwerpunkt festlegen. Aber ich würde mir niemals anmaßen oder ich würde niemals für mich sagen, ich mache nur Globuli. Ich mache nur Tee. Mit Tee rette ich die Welt. Und alle, die keinen Tee trinken, die werden halt nicht geheilt. Ja. So, man muss halt immer da ein großes Ganzes sehen. Und das ist das Wichtige, finde ich, und das möchte ich später, wenn ich Heilpraktikerin wirklich bin, auch dann genauso praktizieren. Wenn ich nicht weiter weiß, dann versuche ich nicht auf Biegen und Brechen mir irgendwas auf den Fingern zu sagen, sondern möchte mir ein Netzwerk aufbauen, egal ob es online oder offline ist. Genau, ne? Hier mein Kollege, der kennt sich mit dem und dem Thematik total gut aus, dass man halt weiß, okay, ich kann die Leute hinschicken, ohne dass ich jetzt meine Kunden unbedingt verliere, weil die wissen, okay, da ist jetzt nochmal ein anderer Ansatz. Ich habe eine Osteopathin zum Beispiel dann in meinem Netzwerk, die kann sehr gut mit HWS irgendwas arbeiten oder so, ne? Oder die eine ist besonders ausgebildet in Schröpfen oder weiß ich nicht was, ne? Wo ich jetzt weiß, okay, es könnte helfen, ich kann es aber nicht. Oder Massage oder, wie gesagt, bestimmte Behandlungstechniken, die man dann selber nicht macht.
Ich mache das jetzt auch so, dass ich wenn ich jemanden habe, der halt, weiß ich nicht, Sachen, die für mich jetzt zu hoch sind, dann verweise ich die jetzt in der Regel auch an meine Heilpraktikerin oder sag, guck mal hier oder da oder mach diesmal, ne? Ich finde, man sollte schon immer zugeben, wo die eigene Grenze ist. Und das finde ich auch, haben wir als Ernährungsberater gelernt, lernen wir jetzt als Heilpraktikerin, dass man auch, es Grenzen gibt gesetzlich, aber man auch von alleine seine Grenze wissen sollte. Denn ich finde, was ganz schlimm ist, dass auch in dieser Gesundheitsbubble, ich meine, jetzt ist es ein vollkommen anderes Thema gleich, aber dass für viele nur irgendwann noch das Geld zählt. Und welches Supplement sie empfehlen können, welchen Tee, welches Globuli, bei welchem Ölmarketing oder so verdienen sie noch Geld. Und ich finde, oder ich hoffe, das kann ich mir auch für immer erhalten, es geht hier darum, Menschen zu heilen, Menschen zu helfen. Und ich würde mir auch von Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern, wo ich hingehe, wünschen, dass der Mensch im Vordergrund steht und dass deshalb auch derjenige, der mich behandelt, wenn er nicht weiter weiß, ehrlich sagt, hier ist meine Grenze. Ich unterstütze ich gerne, jemanden zu suchen, ne, der weiter weiß. Aber hier kann ich nicht. Und viele, ist meine Erfahrung, tun dann eher so, als würden sie wissen, was sie tun.
Ja, das ist halt echt, das ist echt super traurig und fahrlässig, ne? Gerade halt so Health Coaches, wie wir es ja im Endeffekt ja auch sind, wenn die dann irgendwie irgendwelche Ratschläge geben, die im Endeffekt total kontraproduktiv sind. Ja. Bestes Beispiel, du siehst einfach nur Eisen im Mangel. Es wurde nur Eisen abgenommen. Und ich würde den Menschen jetzt empfehlen, ja, nimm einfach mal also ganz, ganz viel Eisen. Ne?
Ja.
In hoher Dosis. Du hast dir nur diesen Eisenwert angeguckt, weißt nicht, warum vielleicht Eisen im Mangel ist. Eisen einfach so zu supplementieren, würde ich niemals einem Kunden, einem Patienten, was auch immer raten, wenn ich noch keine ausgebildete Heilpraktikerin bin und mir nicht ein großes Ganzes angeschaut habe und die Sachen auch selber vielleicht abgenommen habe, im besten Fall. Und dann gibt's halt wirklich Leute, die gucken sich vor 3 Jahren Blutbild an und sagen, ja, dann nimm einfach mal hier von der Marke so und so, nimm mal Eisen. Das ist gut für dich. Mit meinem Coach sparst du nochmal 10%. So, und das ist halt schwierig. Und wie gesagt, auch teilweise gesundheitsschädlich für die Person. Und ich denke mir so, du hast da irgendwo ein Menschengesundheit oder Menschenleben in der Hand. Und da sollte man nicht so mit spielen.
Ja, und deren Hoffnung auch, ne?
Ja.
Weil wenn viele, wenn die zum Heilpraktiker kommen, bist du ja deren letzte Anlaufstelle.
Ja.
Und deshalb sollte man vielleicht immer vorsichtig sein mit den Dingen, die man verspricht und die man suggeriert. Denn am Ende finde ich so und so, egal ob Arzt, Heilpraktiker, Coach, du bist halt eine Begleitung für den eigenen Weg. Und im besten Fall arbeite ich auch nur gerne mit Menschen, die das selber so sehen. Und um den Bogen wieder zu spannen, sind wir da halt bei den Hormonen. Auch da reicht es nicht, dich auf jemanden zu verlassen. Du brauchst vielleicht jemanden, vielleicht gibt ja mittlerweile, um vielleicht das noch kurz zu erzählen, auch die Möglichkeit, so zu Hause Tests sich zu bestellen über einen Speichel. Ja. Da kannst du aber zum Beispiel, glaube ich, jetzt nicht die Metaboliten checken und ich weiß auch nicht, ob du alle Sachen wirklich prüfen kannst. Aber
also ich weiß, dass es halt teilweise halt DHEA wird auf jeden Fall geprüft.
Progesteron, Testosteron, Östrogen würde ich sagen, auf jeden Fall, ne?
Genau.
Aber ich sag mal, du willst jetzt zum Beispiel die Hydrotestosteron prüfen, noch so eine Vorstufe,
ich glaub, ne? Das
glaube ich nicht. Oder die Östrogenmetaboliten. Da brauchst du zum Beispiel. Kann aber auch reichen, dass du beim Biovis-Labor anrufst und sagst, ich möchte das prüfen, dann schicken sie dir den Speicheltest vielleicht auch nach Hause. Das weiß ich jetzt nicht 100%.
Das weiß ich, ob du da immer einen Therapeuten brauchst, der da
bei Blut ist nicht. Bei also bei Blut kannst du die sogar anrufen, gehst dann zu deinem Arzt, lässt dir Blut abnehmen und steckst es im Briefkasten. Deshalb, vielleicht geht es auch bei Speichel.
Ich stecke das selber in den Briefkasten.
Mhm.
Geil.
Beim Biovis-Labor, die machen das. Bei Werten, wo das halt geht, ne?
Ja, ja. Ja. Oh, das ist ja interessant. Sollen wir gerade noch mal kurz, bevor wir uns jetzt hier komplett verquatschen, mögliche Symptome nennen, die bei einem ausgearteten Zyklus, beziehungsweise wenn der Zyklus nicht im Gleichgewicht ist oder in bestimmten Zyklusphasen also die einfach aufkommen können, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Das sind unter anderem Kopfschmerzen, Müdigkeit, schlechte bis sehr schlechte Laune, Schmerzen im unteren Rücken, aber auch in den Beinen haben das viele. Was noch?
Bauchkrämpfe. Depression, genau, also so depressive und auch relativ viele Frauen haben das, glaube ich, dass sie relativ aggressiv werden und eine kurze Zündschnur haben. Das ist
oder
halt
keine
auch
mehr.
Das hat auch oftmals was mit Hormonen zu tun und dann wiederum mit der Leber. Ne? Leber steht in der TCM immer für Wut.
Mhm.
Da hast du auf jeden Fall, muss man auch mal ehrlich sagen, du wirst keine perfekte Hormonbalance haben, egal ob Schilddrüsenhormone, egal ob Insulin, alle Hormone, Cortisol, was auch immer du hast, wenn deine Leber irgendein Problem hat. Das heißt, Lebergesundheit ist immer der Beginn von allem, was du mit deiner Hormongesundheit haben willst.
Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Reinigung
oder beziehungsweise unser hier unser Abwasser, wie nennt man das nochmal, wo das Wasser sauber gemacht wird?
Kanalsystem?
Oder Kanalisation.
Hä?
Wo wird denn unser Wasser sauber gemacht? Wie nennt man das? So Wasserwerke?
Werk, wo das gefiltert wird.
Ja,
ne?
So könnte man sich das vielleicht vorstellen, dass die Leber, sie macht noch vieles anderes, aber wenn da halt die ganzen Maschinen kaputt sind und das nicht mehr funktioniert, dann ist irgendwann da alles im Arsch. So. Und unsere Leber macht halt natürlich so diesen ganzen Reinigungsmechanismus mitunter und sorgt halt dafür, dass Sachen umgebaut werden können, abgebaut werden können, eingelagert werden können, weggemacht werden können. Und wenn die nicht mehr so gut funktioniert, darum hört euch nochmal das Thema, also die Folge Leber an. Das war eine unserer ersten Folgen,
glaube ich. Ja, das ist die Folge 6, genau. Habe ich gerade das gleiche gedacht wie du und mal kurz. Multitalent Leber, Folge 6 aus 23.
Da könnt ihr auch nochmal reinhören, da gibt's viele Tipps dazu, wie ihr eure Leber unterstützen könnt. Und wenn es der gut geht, kann es nämlich auch sein, dass eure Zyklusbeschwerden unter Umständen besser werden.
Definitiv.
Ich glaube, Kopfschmerzen gibt's natürlich noch. Wisst ihr wahrscheinlich gerade, während ihr eure Tage habt, kann das mal sehr häufig vorkommen. Ich würde an der Stelle sagen, wir machen hier Schluss. Und ihr bekommt in den zwei nächsten Folgen noch viele Infos rund um Verhütung und was ihr eigentlich macht, wenn ihr eure Tage bekommt.
Ja,
meine Lieben,
dann würde ich sagen,
sag.
Machst du. Okay, noch ganz kurz. Wir würden uns trotzdem wie immer freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst. Zumindest bei Apple Podcast könnt ihr das in schriftlicher Form, bei Spotify und überall in Form von Sternen, Herzen oder wie auch immer. Gerne Liebesbriefe schreiben, Feedback, Wünsche, auch Fragen gerne, die wir im Q&A mal behandeln können, an kontakt@strongrebels.de. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch zur nächsten Folge einschaltet. Euch erwarten jetzt 3 Folgen hintereinander zum Thema Female Gesundheit und
geweihte Frauenpower.
Genau.
Holt euch doch schon direkt mal im Shop ein T-Shirt, damit ihr auch
fühlt es so richtig.
Genau.
Die Flasche. Ich finde, die Flasche und der Einkaufsshopper ist auch so ein richtiges, braucht jeder. Also ich musste meine Flasche schon als Kind abtreten, weil sie die so geil findet. Ja. Und eine Kunde
war auch eben gerade schon so voll hyped.
Die kann immer nicht so viel trinken. Die sagte, geil, mit der Flasche hat sie richtig Spaß, mehr zu trinken. Ja. Und der Einkaufsshopper, ich finde, man ist auch so, ich mag halt auch so gerne schwarz und man fühlt so richtig stolz, wenn man damit durch die Gegend rennt. Ne? Und die Leute gucken schon, weil die fragen sich bestimmt alle, was ist das?
Ja, das war so ein schlauer Schachzug von uns.
Hey. Ja.
Ihr Lieben, der Link zum Shop, den findet ihr unten in der Beschreibung der Podcast-Folge. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Adieu.
Tschüss.